Freunde, es gibt ein paar Konstanten im Leben, dazu zählt auch Click and Rush and Fums, auch in dieser Zeit Episode Nummer 21. Und wie immer vorneweg die Frage, wie geht's dir in der Quarantäne?
Ja, wie soll es einem gehen? Ich glaube, das beantwortet sich von selbst.
Gesprochen hat Ed Joachim Hebel, ich bin Ed Uli Hebel und wir haben heute wieder für euch ein Q&A vorbereitet. Also ihr habt die Fragen gestellt, wir beantworten sie. Der Hintergrund ist ganz simpel. Die Aktualität, glaube ich, lohnt sich gar nicht, dass man das groß jeweils sich updatet, weil sowieso jeden Tag irgendwas anderes in den Zeitungen, auf den Internetseiten steht, wann es denn wieder losgeht oder auch nichts. Und ich habe ehrlich gesagt auch, mir fehlt die Motivation, das inzwischen auch zu lesen und zu bewerten. Ich warte einfach, bis es die Nachricht gibt, wann es denn wieder losgeht.
Ja, was ich jetzt heute gelesen habe, Mitte Juni soll es ja dann angeblich wieder losgehen und scheinbar, was jetzt so beschlossen wird, soll nur bis zu 45 Minuten gespielt werden, weil dann eben die Ansteckungsgefahr geringer wäre. Umso weniger Zweikämpfe, umso weniger ist da die Gefahr. Das ist das, was ich jetzt so gelesen habe, aber ob es dann so kommt, das sind scheinbar bis jetzt nur Spielereien.
Ja, also das ist genau das, was ich meine. Ich warte jetzt ehrlich gesagt inzwischen auf Fakten, weil ich mag nicht mehr diskutieren darüber, ob Inseln oder Länder oder Hallen gemietet werden, will ich nicht mehr. Deshalb versuchen wir das Beste daraus zu machen und wir fangen an und haben eine Frage noch auf Halde gelegt gehabt von Jolle-192. Hey Leute, erstmal ein fettes Kompliment. Also ich lese jetzt mal den Teil, der uns den Hintern buttert, mit vor. Gerne. Macht echt Spaß, euren Podcast zu hören und ich bin auch echt dankbar, dass ihr trotz der Pause weitermacht. Sehr gerne. Habt aber noch eine Frage, falls noch ein Q&A geplant ist. Es war ja schon rauszuhören, dass ihr von Southgate nicht wirklich überzeugt seid. Wen würdet euch denn als Nationaltrainer wünschen? Wen haltet ihr für realistisch? Grüße und bleibt gesund. Bleibt das bitte auch.
Fangst du an, fange ich an?
Bitte.
Also ich glaube, so ein Sean Dyche oder so ein Eddie Howe würden mir schon gefallen. Grundsätzlich, ich weiß auch nicht, ob das natürlich jetzt langfristig irgendwie in die Planung der beiden passt, weil die ja noch eigentlich dafür zu jung sind. Ansonsten, ich glaube, dass es da vielleicht sogar ein ausländischer Trainer irgendwann mal machen könnte. Aber ich glaube, dass die Engländer da nicht so mit heiß drauf sind, einen ausländischen Trainer zu finden. So eine alte Garde fällt mir jetzt auch nicht ein, ehrlich gesagt, der da nochmal irgendwie was machen kann. Ich weiß es nicht. Also ich finde, in England ist der Trainermarkt sehr, sehr schwierig. Die Ausbildung ist wirklich jetzt nicht so sonderlich gut. Ich glaube, die Charaktere haben auch viel zu früh zu viel Geld verdient und sind auch in ihren Jobs da als TV-Experten so eingebunden und verdienen da auch so viel Geld, dass die, glaube ich, jetzt nicht unbedingt heiß drauf sind, Nationaltrainer zu werden. Das heißt, ich glaube, die großen Namen, die fliegen irgendwann mal raus. Vielleicht so Frank Lampard irgendwann mal, okay, vielleicht langfristig. Aber ja, ansonsten, glaube ich, sind es die beiden, die ich genannt habe.
Ja, also erstmal stimmt's, dass wir jetzt nicht allzu viel, oder ich spreche jetzt einfach für uns beide von Southgate halten, das haben wir schon mal an anderer Stelle genauer aufgedröselt, weshalb das der Fall ist. Zum Zweiten, auch das, was du sagst, ist natürlich völlig richtig, auch das haben wir schon an anderer Stelle mal gesagt, dass Trainerausbildung bessert sich gerade enorm oder ist eigentlich so seit 5, 6 Jahren sich wirklich am Verbessern, was die Lizenzen betrifft und auch vor allen Dingen die Zugänglichkeit zu den Lizenzen, also dass beispielsweise das UEFA-Level günstiger zu erwerben ist oder zu machen ist, als es vorher der Fall war. Und trotzdem ist nach wie vor die Durchlässigkeit in die höchste englische Spielklasse nicht unbedingt da für englische Übungsleiter. Daher logischerweise jetzt auch der einheimische Trainer nicht unbedingt so gegeben. Das heißt, es könnte schon wieder so eine Art kalte Lösung werden wie Southgate. Und das würde dann jetzt vielleicht nicht unbedingt Lampard mit einbeziehen, aber sowas wie Terry könnte ich mir dann wiederum irgendwie vorstellen. Oder vielleicht ein Steven Gerrard so in die Richtung, dass man jemanden nimmt, der mehr oder weniger von der Insel auf die Insel kommt. Oder, und das halte ich auch für wesentlich wahrscheinlicher, was du sagst, dass es irgendwann wieder ein Ausländer wird. Also jemand, der vielleicht in England gearbeitet hat, irgendwann mal oder das noch tut. Oder so eine, also das wäre dann so eine Art Arsène Wenger-Lösung, dem läuft natürlich jetzt irgendwann die Zeit davon, oder eben jemand so, ich weiß nicht, so à la Roberto Martinez, ich spinne jetzt einfach mal rum. Ich habe, bevor Southgate gekommen ist, wurde immer diskutiert, ob es nicht eine Lösung gibt, wie in Deutschland, so ähnlich, dass es quasi eine Art Trainer gibt und eine Art Teamchef, da war immer von Glenn Hoddle die Rede, dem geht es jetzt nicht mehr so gut gesundheitlich, das war immer so ein bisschen meine Wunschlösung, weil ich glaube, dass der noch fußballerisch viel zu geben hatte mit seiner Art und Weise, wie er darüber spricht und wie er darüber gedacht hat. Das hätte ich irgendwie gerne gesehen, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr funktionieren und wenn ich einen Wunschnamen nennen müsste, dann...
Paul Gascoigne.
Ja, das wäre natürlich stark. Oder Steve Bruce wahrscheinlich. Nee, also im Ernst, ich hätte jetzt keinen, wo ich denke, also einen Engländer, wo ich jetzt denken würde, dass das hundertprozentig voll funktioniert. Ja, wahrscheinlich würde es dann irgendwie so in die Richtung gehen, so, also keine Ahnung, Diego Simeone oder so, das würde man natürlich schon irgendwie gerne sehen. Aber also so jetzt mal vom Prinzip her oder vielleicht Pochettino oder keine Ahnung, aber ich habe jetzt keinen Fit, wo ich ehrlich gesagt, müsste ich nochmal länger drüber nachdenken. Es gibt jetzt keinen Fit,
Jamie Redknapp,
von dem ich denke, der kann das auf alle Fälle zu 100% machen und das würde ich auch super gerne sehen.
Vielleicht irgendwann mal so ein Mourinho oder sowas, wenn er durch ist mit seinen Vereinsmannschaften, könnte ich mir schon vorstellen, dass der das zum Beispiel machen würde. Also Wenger wollte das mal machen, das weiß ich.
Das wäre auch gut gewesen.
Nationaltrainer, französischer Nationaltrainer, englischer genauso. Also der war da mal sicherlich interessiert, aber jetzt kann ich es mir eigentlich nicht mehr vorstellen. So ein Jürgen Klopp zum Beispiel wäre natürlich, ist an Nationalmannschaften nicht uninteressiert, was er so sagt, irgendwann mal. Aber ich glaube, der wird es, wenn dann in Deutschland irgendwann, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und dann ist es eh schon schwierig. Also wie gesagt, sag mir mal drei Trainer in der Premier League, die momentan Engländer sind. Also die großen Namen sind es nicht. Also insofern schwierig.
Ja,
die Lampard und Gerrard sind noch zu jung. Ich glaube, die haben noch andere Sachen vor.
Ja, so ein Chris Wilder wäre natürlich schon irgendwie spannend irgendwo, aber trotzdem jetzt letztlich auch noch nicht. Also ich stell mir im Idealfall immer vor, also erstens mag ich gerade bei so größeren Fußballnationen immer, wenn da wirklich ein Einheimischer auf der Bank sitzt, also auch in den Niederlanden oder so, da wurde ja mal diskutiert, ob es vielleicht Roger Schmidt wird oder so. Ja, ich verstehe das schon alles, aber so romantisch bin ich noch, dass ich das gerne habe, plus jemanden, der über 2, 3, 4 Stationen sich so ein gewisses Profil erarbeitet hat. Und typischerweise ist das dann auch eher immer ein älterer Trainer, nicht so sehr ein jüngerer. Und ja, sind wir ehrlich, das passt eben, wenn überhaupt, nur auf Chris Wilder irgendwie, wenn man sich zurechtbiegt. Ja, aber
irgendwie, weiß nicht, ob der das Format hat, die ganzen zu führen, weiß ich nicht genau. Es ist nur eine offene Frage, die ich mal stelle.
Der nächste Hörer hat es voll raus. Trent-Dave. Hallo ihr beiden Senior Vice Head auf Chefredakteure. Endlich hat es mal jemand kapiert. Vor kurzem ergab eine 11-Freunde-Umfrage, also die Frage ist schon ein Weilchen länger her, dass Bastian Schweinsteiger zum besten Bundesligaspieler im abgelaufenen Jahrzehnt gewählt wurde. In meinen Augen wird er total überbewertet und ich sehe viele Spieler vor Bastian Schweinsteiger. Daher meine Frage, wer sind für euch die Top 3 meistverklärten bzw. most overrated Spieler der Premier League ab 2000? Das ist natürlich eine knallharte Frage, aber nicht uninteressant.
Ja, es ist natürlich nicht uninteressant. Es ist sogar sehr interessant. Ich weiß es nicht. Da gibt es sicherlich ein paar Namen, die da drin sind. Ich weiß nicht, zum Beispiel so ein Samir Nasri, den fand ich immer irgendwie ein bisschen überbewertet. Der hat teilweise schon richtig, aber das Tempo hatte der nie so wirklich. Aber ich habe echt gerade so überlegt. So. Also zum Beispiel fand Raheem Sterling in seiner Anfangszeit war sehr überbewertet. Der war irgendwie so, galt irgendwie als Everybody's Darling.
Generell alle Youngsters sind erstmal immer.
Also alle Youngsters sind immer über, und vor allem alle englischen Youngsters sind meistens überbewertet, weil da heißt dann immer gleich sofort, das ist der Supertyp. Zum Beispiel Jordan Henderson war am Anfang total überbewertet. Ich dachte nie, dass der dahin kommen würde, wo der jetzt ist. Also dieser No-Bullshit-Player, der jetzt ist, hätte ich nie gedacht, dass der werden würde. Weil der hat ja eigentlich, wenn du ehrlich bist, der hat kein Tempo, braucht viel zu lange, um sich zu bewegen. Aber er macht es halt so clever, wie er sich mittlerweile im Raum bewegt. Der hat sich wirklich gemacht und ist da hingekommen. Aber ja, die waren, also diese jungen Engländer waren wirklich alle sehr, sehr früh. Scott Sinclair, Adam Johnson, wie haben die denn alle geheißen? Die waren ja wirklich, da hat sie geheißen, das sind die nächsten Superstars, aber... Ansonsten, ja, mittlerweile, glaube ich, ist Mesut Özil überbewertet. Und
Adam Johnson ist inzwischen über dem Gesetz.
Über dem Gesetz, ja, für die, die es nicht wissen.
Ist die Linie,
ich glaube, er hat ja, was war da genau mal? Ich glaube, irgendwie doch
Pädophilie.
Mit Minderjährigen, ja, genau. Ja, also, ja, die auf jeden Fall. Ja, ich glaube, du hast auch noch ein paar Namen, glaube ich.
Also der Erste, der mir direkt eingefallen war, wir haben uns ja vorher schon mal logischerweise kurz drüber unterhalten, der Erste, der mir sofort eingefallen ist John Obi Mikel gewesen. Der passt auch genau in diese Periode rein. So ich glaube, 2006 oder so haben sich United und Chelsea drum gestritten und man hat gedacht, jetzt kommt der Jesus persönlich auf den Platz und letztlich war sein Aktionsradius immer Mittelkreis und noch nicht mal da war es jetzt so richtig stark. Daher, der führt, also ich weiß gar nicht, ob der das Klassement anführen kann, aber ich glaube eigentlich fast schon, weil der hat auch ein paar hundert Premier League Spiele und hat mich eigentlich nicht überzeugt. Also ja, ich sehe schon, dass der natürlich gewisse Dinge konnte, klar, aber für das, was man ihm A bezahlt hat und B, was von ihm erzählt worden ist, das ist der führt wahrscheinlich an. Ich habe auch mal kurz überlegt, so, also
Nani weil fällt mir auch ein zum Beispiel.
Ja, es gab zwei Saisons, wo ich das nicht sagen würde, aber insgesamt ja, stimmt.
Aber der Rest war.
Ich prinzipiell, wenn es um überbewertete Spieler geht, also ich glaube, Bastian Schweinsteiger ist wirklich, ohne dem jetzt zu nahe treten zu wollen, auch der hatte seine absoluten Qualitäten auf dem Platz, aber ich habe den einfach nie als den Leader gesehen, als der verkauft worden ist. Deswegen
ich glaube,
ist das.
Ich glaube, das wollte perfekt. Er auch nie sein.
Glaube ich auch. Das ist auch gar nicht sein Ding. Aber der hat eben seine Qualitäten und das ist, glaube ich, auch ein intelligenter Typ, den ich aber nie für authentisch vor der Kamera so wahrgenommen hatte. Und mir kommt immer unweigerlich zum Beispiel der Name Zlatan Ibrahimovic in den Kopf. Nicht, weil er nichts gebracht hat, aber weil der glorifiziert worden ist für eigentlich seine Außendarstellung und weniger für die sportlichen Leistungen. Weil mit diesem Skillset, mit dieser Körper. Bauart, ja. wie der auf die Welt gekommen ist, dass der nicht mindestens zweimal Weltfußballer geworden ist, ist eine Frechheit. In der Premier League kann man ihn jetzt nicht unbedingt mit reinnehmen, weil er ja bei United schon, das war ja schon okay. Also das hat schon gepasst. Das war mit seine beste Zeit. Und ohne den wären die damals auch nicht Zweiter geworden und Europa League und so wäre auch nichts gewesen. Also, aber ich glaube, die Namen, die du jetzt genannt hast, sind, also ich würde Mikel einfach mal in die Eins setzen, wenn wir schon ein Ranking machen müssen.
Balotelli hast du vorher noch gesagt?
Balotelli wäre jemand. Ich habe auch an Rubinho gedacht bei City, weil auch der kam ja da ging es uns ja schon so, da ist der zu Real Madrid gekommen ist. Es sah alles ganz nett aus, aber gebracht hat es nichts. Und heute spielt er bei Başakşehir hier. Schöne Grüße an Helge Payer übrigens. Und also wäre auch jemand, den man mit reinnehmen könnte. Du hast vorher mal Joe gesagt von Manchester City.
Da hält es ja auch, der ist der nächste Superstar. Also das ist ja Wahnsinn. Angel Di Maria hast du mal genannt, der ja auch. Ja. Aber ich finde Angel Di Maria, das ist immer unfair, weil der hat ja, das finde ich, glaube ich, sollte nicht die Maßgabe sein, weil das sind ja Typen, die haben ja wirklich woanders bewiesen, dass sie es können. Das sind ja keine überbewerteten Spieler im Sinne von, da kam jemand wie Jesus Christus und ging wie was weiß ich. Ich glaube, dass so ein Joe da besser passt, weil der hat eigentlich dann nie irgendwo funktioniert. Ich glaube, solche Typen müssen wir, an solche Typen, glaube ich, die sind ja gemeint.
Ja.
Ebenso richtige Busts in Anführungszeichen. Wobei Schweinsteiger ja auch kein Bust war, insofern wäre der Vergleich auch schwach, ja. Aber so diese
glorifizierung
eines Spielers, der dann überall über allem stand, den habe ich jetzt nicht gesehen.
Die Schwierigkeit ist halt immer das.
Vielleicht da sogar Paul Gascoigne auch nennen kann, weil der hat teilweise am Schluss dann auch nicht mehr das gebracht,
was
der Name war, aber da waren andere Gründe
dafür. Ich finde, man müsste natürlich erstmal exakt definieren, was bedeutet überbewertet und wer bewertet. Genau, also wenn die Fußballfachmänner bewerten, dann wäre nie jemand auf die Idee gekommen zu sagen, Bastian Schweinsteiger ist der liebe Gott oder so.
Aber das war ja so ein Fan-Ding. Der war halt
überall. Ja, und auch Zeitungen, ne? Also gewisse Zeitungen haben da natürlich den Sympathiefaktor mit eingerechnet und bemerkt, es funktioniert, wenn man den glorifiziert. Exakt, ja. Dann nimmst du halt immer solche Spieler, die halt sich den Hintern aufreißen. Also wenn man jetzt zum Beispiel so Einsatz, dann könnte man auch einen Gareth Barry nennen, der ja nie irgendwie dir ganz große Dinge geliefert hat, aber auch nie was ganz Schlechtes und trotzdem einer, der dann immer als
meistens Premier League
Spieler. Ja, muss ja immer genannt werden in solchen Diskussionen. Aber wie gesagt, ich könnte damit leben, wenn wir sagen, 1 Mikel, 2 Nasri, bin ich auch voll dabei. Man könnte auch sogar sagen, Adebayor war, glaube ich, auch krass
überbewertet. Eine Saison war die Saison vor Manchester City, das die
verpflichtet. Ja, genau.
Aber ich habe jetzt mal wieder Statistik gelesen. Alter, das ist irre.
Aber das ist ja genau für mich die Definition von überbewertet sein, dass du, ich meine, die Halbsaison von Samir Nasri war auch ganz okay, aber in Wahrheit war es als Cesc Fabregas.
Ja, genau.
Und, also Nummer 3, vielleicht gemessen an der Ablösesumme, jetzt mit ein bisschen Abstand könnte man sich vielleicht irgendwie auf Rubinho einigen oder so.
Ich hab's gestern extra noch gesehen. Adebayor hat übrigens ein Video gepostet, in dem er 9 Luxuskarren vorstellt in Togo. Und hat aber davor, ein paar Tage davor, verweigert, in Togo ein bisschen Geld zu spenden. Also das ist wirklich einer der größten Flitzpiepen, die überhaupt da rumlaufen überhaupt. Also das ist wirklich. Ich habe bis jetzt auch nur Negatives von dem gehört. Also ich hab noch nie gehört, dass das irgendwie ein cooler Typ ist oder so, sondern der, glaube ich, ist ultra Arsch.
Also, lass uns vielleicht auf diese 3 so einigen, dann ist halt Adebayor irgendwo auf der 6 bis 8 oder so.
Ja, mit dem Arschloch-Faktor.
Ich glaube auch, dass viele Berbatov nennen würden, aber das würde ich nicht
tun. Berbatov niemals.
Aber, okay.
Überragend.
Flo Sacher, Grüße in die Schweiz. Habt ihr schon mal was über Fußballbücher gemacht? Was sind eure Lieblingsbücher? Also ich gehe davon aus, ihr werdet jetzt auch die Lieblingsbücher im Bereich Fußball.
Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht, glaube ich, oder? Ich glaube...
Nee, haben wir nicht, glaube ich nicht.
Okay.
Filme ja, Bücher nein.
Okay. Ich fange auf jeden Fall an mit Harder, Better, Faster, Stronger von Raphael Honigstein. Das habe ich, glaube ich, schon 5-mal durchgelesen oder sowas. Kann ich wirklich nur empfehlen, ein quasi deutscher Journalist, liebe Grüße, der auch, glaube ich, in meiner Bachelorarbeit mitgewirkt hat oder in so einer, ich weiß gar nicht was, und der darüber gegangen ist, jetzt quasi Korrespondent ist, glaube ich, für die SZ und drüben für diverse Zeitungen schreibt, wie zum Beispiel The Athletic. Und dieses Buch erklärt halt so ein bisschen den englischen Fußball aus deutscher Sicht auch. Also das kann ich zum Beispiel nur empfehlen. Ich habe auch mal angefangen, zum Beispiel die Autobiografie von George Best zu lesen. Und auf der ersten Seite fällt schon 17 Mal das Wort Booze, also Saufen. Und dann habe ich es irgendwann mal beiseite gelesen, weil es war mir dann ein bisschen zu wild, ehrlich gesagt.
Also was ich, es gibt ein paar Bücher, die jetzt nicht so sehr nach England gehen, können wir vielleicht auch mal drüber sprechen. Auch da gibt es bessere und schlechtere, logischerweise. Was ich ganz cool fand, war Inside the Mind of Football's Managers. Das ist ein englisches Buch von mehreren Journalisten zusammengestellt, anhand von vielen verschiedenen Trainerköpfen, so von vor 6, 7 Jahren, wird da erklärt, was in einem guten Management zu sein hat, was aber auch auf Clubführung gut sein muss. Da wird beispielsweise das Bolton-Konstrukt von Sam Allardyce genannt und wird mal erklärt, wie Sam Allardyce alles gedacht hat. Und da merkt man dann, dass es sehr viel verklärter ist in unserer Öffentlichkeit, als es in Wahrheit war. Also auch Carlo Ancelotti, kurz bevor der zu Bayern München gekommen ist, Jose Mourinho, Arsene Wenger, wen habe ich noch vergessen? Sir Alex, also ein paar große, wo eben auch drin steht, wie man dann sich mit dem Board so zu äußern hat oder zu verhalten hat. Das war sehr interessant. Ich mag die Autobiografie, also generell bin ich da irgendwie sehr autobiografienlastig und ich mag die zum Beispiel von Rio Ferdinand mit am liebsten. Die habe ich auch am schnellsten gelesen, weil da geht es halt um sehr viel mehr als um Fußball. Der ist ja schon ein Vordenker irgendwo auch und da geht es um sehr viel Gesellschaftliches auch hinsichtlich dunkelhäutiger Spieler und dergleichen. Es wird an einer oder anderer Stelle auch ein bisschen zu viel, aber insgesamt ist es, glaube ich, sehr gut gelungen.
Sagst du nicht David Beckham, oder?
Ja, David Beckham, klar. Das My Side, ich weiß wirklich nicht, wie oft ich das schon gelesen habe.
Was Uli sogar mit originalem Autogramm, das wir mal geholt haben, bei einem Trainingslager in Graz, glaube ich.
Das Problem ist nur, und das habe ich auch damals schon so empfunden, die kam halt zu früh. Also es gibt ja diverse Bücher noch danach, aber keine offizielle Autobiografie. Das wäre irgendwie ganz gut gewesen, wenn das irgendwie einfach erst nach der Paris-Zeit gekommen wäre. Oder vielleicht sogar jetzt erst irgendwann mit einem gewissen, also brauchst du dann immer auch den richtigen Spot, um auf sowas zu blicken. Ja. Branded Like Beckham habe ich auch gelesen. Das fiel mir schwer tatsächlich, weil es auf Englisch über eine Marketingsprache gibt. Aber einfach nur mal, um so ein Konstrukt Fußballmarkt zu verstehen, war ganz interessant. Ich glaube, das könnte man ewig noch so weiterführen, aber inzwischen gehe ich zumindest her und lese ehrlich gesagt recht wenig im Fußballbereich. Das ist dann eher so die Tagesaktualität, sondern widme mich dann eher vernünftigen Sachen.
Ja, ich habe heute noch die Autobiografie von Arsene Wenger gelesen, die auch, glaube ich, nicht authentifiziert ist, soweit ich jetzt weiß. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißt, muss ich mal nachschauen. Ich sehe es gerade, aber da steht was davor. Ich stehe jetzt mal nicht auf. Aber wenn die noch jemand haben möchte, wie die heißt, kann ich auch gerne mal raussuchen.
Gibt es ein Fußballbuch aus oder über Deutschland oder nicht über England, machen wir es mal so, was du noch gerne empfehlen würdest?
Ich glaube, also ich wüsste nicht, was ich gelesen habe in letzter Zeit. Ich schaue jetzt gerade mal so, ob ich da im Bücherregal was finde. Nee, aber es sind eigentlich alles Sachbücher, die mit Fußball jetzt nicht unbedingt viel zu tun haben.
Also ich was ich noch ganz cool fand, das ist so das Erste, was mir noch einfällt. 2010, glaube ich, kam das vor der WM in Südafrika. Ich werde rennen wie ein Weißer, nee, wie ein Schwarzer, um zu leben wie ein Weißer, so rum. Also sperriger Titel, der natürlich aber schon sehr sinnvoll ist. Das sind so mehrere kleine Kurzgeschichten sozusagen zusammengefasst zu einem Buch und es gibt halt einen ganz roten Faden, der so verschiedene Fußballschicksale in Afrika, aus Afrika, nach Europa gekommen und so weiter zusammenfasst. War, fand ich auch tatsächlich ganz interessant, habe ich auch damals in 3, 4 Tagen durchgelesen und sowas wie, ich glaube so Sebastian Deislers Autobiografie oder so gehört halt schon zum, das muss man glaube ich einfach Oliver mal gelesen Kahn, haben.
Jens Lehmann, die ganze Verrückten.
Nee, Jens Lehmann ist sogar ziemlich furchtbar im Nachhinein betrachtet, vor allen Dingen, die habe ich auch gelesen, sogar ziemlich furchtbar.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Aber ich meine, es korrespondiert ja auch irgendwie.
Finde ich nicht gut.
Mika der Finne über Instagram. Bei welchem Team würdet ihr Romario Barro vom FC Porto sehen?
Also Wanderers.
so wird es auch kommen, ja, weil er Portugiese ist. Also ich würde ihn erstmal ganz ehrlich beim FC Porto sehen und belassen und er soll sich da mal vernünftig durchsetzen. Und dann reden wir mal über andere Dinge. Weil ich schon glaube, dass der hat vieles. Ich habe ja ehrlich gesagt in all den Spielen, die ich vom FC Porten, das waren jetzt ein paar in der Saison, übertragen habe, habe ich ihn nie über 90 Minuten gesehen. Und das alleine sagt ja schon ziemlich viel. Also es waren wirklich 5 oder 6, die ich gemacht habe in der Europa League und auch in der Liga. Und dann ist es, glaube ich, noch nicht so weit. Bei mir ist er bei FIFA zu Fulham gewechselt, das fand ich ziemlich
cool. Bei mir zu Watford.
Ja, dann haben wir doch schon. Aber also letztlich machen wir uns nichts vor, wenn er sich durchsetzt, dann ist Wolverhampton the place to be.
Ich weiß nicht, ob der, ich muss mal nachschauen, ob das Mendes Boy ist. Das wäre interessant. Für die, die es nicht wissen, Jorge Mendes, der ja bei Wolverhampton Wanderers so ein bisschen der also ein Berater ist, unter anderem auch von Cristiano Ronaldo. Und der
auf jeden Fall einer dieser Jungs da mit Fabio Silva auch, die Youth Champions League gewonnen haben, der gilt schon als taktisch sehr weit, sehr clever.
Nein, ist er nicht. Also ist kein Mendes-Jünger.
Ja, das kommt schon noch.
Der ja quasi Berater ist, so ein bisschen auch von der Fosun International-Gruppe, denen die Wolverhampton Wanderers gehören.
So, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig hinbekomme, dass ich jetzt hier nichts irgendwas drehe. Totoro 9009. Auch eine ganz interessante Frage, da haben wir nämlich neulich auch mal selber drüber diskutiert. Eure Meinung zu Owen Hargreaves. Auf welchem Niveau habt ihr ihn in seiner Prime beim FC Bayern und Manchester United gesehen und hatte er ohne die vielen Verletzungen die Klasse eines Lampard, Scholes oder Gerrard erreichen können?
Das glaube ich jetzt nicht.
Also, nee, glaube ich auch nicht.
Weil diese Spieler haben ja doch irgendwie was gehabt, was sehr selten ist und auch für einen englischen Fußballer selten ist im Mittelfeld. Viel Dynamik, viel Tempo, auch Biss und über eine ragende Schusstechnik. Und ich glaube, so in der Höhe hat er das nicht. Was er aber hatte, war sehr, ich fand sehr spielintelligent, gut bewegt, verhältnismäßig geschmeidig und ich habe mal über Rafael van der Vaart sowas gelesen, dass er eigentlich nichts besonders richtig konnte, aber viele, viele kleine Sachen richtig machte und viele kleine Sachen konnte. Und ich glaube, das kann man über Hargreaves auch so ein bisschen sagen.
Ja. Also wenn man, auch da wieder, da ist so ein Verweis auf die Autobiografie von Sir Alex Ferguson, der hat dem ein paar Seiten gewidmet, weil er das wohl sehr schade fand, dass er mit dem nicht arbeiten konnte. Einer, der unheimlich viele Lücken gestopft hat, der, wie du eben sagst, super clever war. Ich glaube jetzt einfach, ihm hat schon auch ein wenig das Talent gefehlt, das jetzt eben die genannten gehabt haben. Ich glaube auch, dass die Prime bei Manchester United, die gab es gar nicht, es waren, glaube ich, ein halbes Jahr, soweit ich das erinnere, wo er schon ziemlich okay war und dann nach der WM 2006, das ist ja, glaube ich, echt, hat man ihn ja fast gar nicht mehr gesehen. Also zumindest ich glaube fast gar nicht mehr tatsächlich. Und in seiner besten Zeit bei Bayern war er, glaube ich, schon so. Ich glaube, das FIFA-Rating taugt wieder ganz gut. So vielleicht auf 86, aber weniger über spielerische Komponenten gekommen, sondern mehr eben über den Kopf und so. Also auch körperlich darf man nie unterschätzen, was der alles zugelaufen hatte. Trotzdem aber schade. Also
wo es noch. Du wolltest sogar ein Trikot von ihm.
Ja, genau. Also wo es noch hätte hingehen können mit dem, das hätte ich auch tatsächlich unheimlich gerne gesehen. Weil ich den sehr mochte in seiner Zeit bei Bayern München, weil er, glaube ich, auch so ein Farbtupfer war. Und eben,
das ist irgendwie so ein Typ, den vergisst man irgendwie völlig, gell? Wenn du so an die Zeit denkst und sowas. Ich habe den irgendwie, der war halt irgendwie so unscheinbar. Ein cooler Typ und irgendwas Besonderes und trotzdem sehr unscheinbar irgendwie, weil er einfach kein Lautsprecher war. Also er fällt jetzt nicht sofort
ein, wie
Bayern München oder Manchester United der 2000er Jahre längst.
Ja gut, bei United, glaube ich, hat er eben, wie gesagt, jetzt wirklich viel hinterlassen, aber Bayern
nicht sofort ein, denke ich schon. Wenn du überlegst, oder mal 30 Millionen, kostet, was war das, glaube ich, damals?
Ja, so ungefähr.
Das ist schon irre. Ja. Also ein guter Typ.
Und eben, wenn Sir Alex über jemanden so spricht wie über ihn.
Wir haben übrigens auch mal versucht, den in den Podcast einzuladen, beziehungsweise schon des Öfteren. Der geht nie ans Telefon.
Ja.
Das ist echt krass. Also, es gibt wirklich keine Person, die ich erlebt habe, der so vehement einen wegdrückt wie Owen Hargreaves. Schon ich weiß ja, wer wir sind. Und das ist kein Spaß. Das ist wirklich so. Wir haben es letzte Woche erst wieder versucht.
TF Blue White, einer unserer fleißigsten Fragensteller. Fantasy-Frage. Ihr seid Investor eines Premier League-Teams mit dem Ziel, ein Brexit-Team zusammenzustellen. Ja. In dem Team dürfen nur Briten inklusive Iren spielen.
Kann nur
nicht
sein.
Nur die englische Nationalmannschaft zusammenzukaufen, dürfen maximal 5 Engländer in der Startelf sein. Wie sieht eure britische Elf aus? Ist eine gute Ablenkung in Corona-Zeiten und hat mir sehr viel Spaß gemacht, aus Chelsea bei FIFA ein GB-Team zu machen. Vielleicht habt ihr ja Bock, auf die Frage einzugehen. Aber das haben wir.
Es muss in Burnley stattfinden oder in Sunderland oder so. Es muss in so ein Hinterland sein, auf jeden Fall, klar. Wir haben ja vorher schon ein bisschen drüber geredet. Ich meine, du kannst ja, wenn du die besten Spieler so... Ich habe das auch mal gemacht.
Super einfach.
Ich habe das auch mal gemacht.
Gar nicht schwierig.
Bei FIFA, damals bei Stoke, habe ich das gemacht. Also einfach so Spiele, wo ich habe, zum Beispiel so ein John McGinn oder sowas muss dabei sein, finde ich, der ist momentan, macht mir Spaß.
Lass uns vielleicht systematisch, sonst ist es, glaube ich, schwierig zu hören. Also erstmal käme natürlich drauf an, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, er war jetzt bei Chelsea, du möchtest auch irgendwie was gewinnen und ist nicht bei Salford in der vierten Liga anfangen oder in der dritten Liga bei Sunderland, weil dann müsstest du natürlich entsprechend anders einkaufen, wird es aber nur noch einfacher, glaube ich. Also 5 englische Spieler, du müsstest jetzt natürlich hergehen und müsstest dir 5 Engländer auswählen, die, wo du sagst, die kriege ich nicht in anderen Ländern. Ich für mich habe jetzt einfach mal, ich finde es wirklich sehr simpel. Jadon Sancho kriege ich nicht. Harry Kane kriege ich nicht. Dann habe ich noch genommen Joe Gomez, weil ich glaube, also wäre jetzt, oder generell die Innenverteidigung könnten mir sogar noch Maguire leisten und sogar, und das ist, hat mich selber erstaunt, weil die Position, die am schwierigsten zu besetzen ist mit den genannten Ländern, ist, glaube ich, vernünftig zumindest, die des Torwarts. Dann könnte ich mir zum Beispiel einen Henderson nehmen oder einen Jordan Pickford. Das wären die 5 englischen, 4 englischen Nationalspieler. Trent Alexander-Arnold ist der nächste. Also die Viererkette würde ich mehr oder weniger englisch bestücken. Dann könntest du auf der linken Seite die aussuchen, ob du Robertson oder Tierney nimmst. Beide würden gehen. Dann würde ich mit einem Dreier Mittelfeld spielen. Aaron Ramsey, geschenkt. John McGinn hast du schon genannt. Super Geschichte. Und dann kann ich mir aussuchen, gehe ich mit McTominay. Super.
Absolut.
Oder mach eine Variante mit Billy Gilmore zum Beispiel, wenn ich einen Jugendlichen direkt mal setze, den würde ich aber in jedem Fall dazu holen. Und dann müsstest du im Sturm, da hast du logischerweise dann auch noch im Ausschussprinzip 3 Sancho, Kane sind gesetzt, der nächste wäre Gareth Bale. Super simpel. Dann heißt es aber, könntest noch einen Fraser nehmen. Du könntest
Harry Wilson
nehmen. Ja, du könntest Brooks.
David Brooks. Ich auch
sagen, ja. Also auch in selbst bei Celtic und so. Also selbst auch da, ne? So ein McGregor. Das passt schon, wenn man den mit reinnehmen würde, wenn man sich ob Christie so oder so nehmen würde.
So Marcus Rashford auch gebrauchen könnte zum Beispiel.
Klar.
Aber ja, klar.
Klar.
Aber ja.
Man könnte auch in der Innenverteidigung. Johnny Evans würde funktionieren. Johnny Egan würde funktionieren. Das ist ihre, meine ich, oder? Irre, ja.
Ja.
Mathem, Walisa.
Ja.
Selbst, ja gut, Ethan Ampadu ist vielleicht noch nicht so weit, aber ich finde es nicht schwierig, muss ich ehrlich sagen, und ich könnte mir mehrere Varianten vorstellen, aber die genannte 11 mit den 5 Engländern eben, zum Beispiel Dean Henderson, gehe ich jetzt einmal mit, Gomez, Maguire,
James McLean,
Trent Alexander-Arnold,
so,
Kane und Jadon Sancho.
So ganz verrückten James McLean kannst du auch reinschmeißen.
Eigentlich recht simpel. Aber also würde mich natürlich mal interessieren, das hat uns dann, glaube ich, auch noch nachgeschickt, soweit ich mich erinnere, dass er das auch schon zusammengestellt hat. Lass uns das mal wissen, welches Team da für dich.
Aber vielen Dank nochmal, der hat uns gestern extra nochmal getwittert, glaube ich, offiziell angetwittert, dass so quasi er das sehr zu schätzen weiß, dass wir auch über diese Zeit hinweg weiterhin Content liefern und auch nicht schwächer werden. Das freut uns wirklich sehr. Es gibt viele Podcasts, die machen Pause, wir nicht, wir ziehen es durch, weil wir wirklich Spaß dran haben und vielen, vielen Dank, dass du das schätzen weißt.
Jakob-1953, wofür das wohl stehen mag, weiß ich natürlich. Sancho zum LFC, ist das aus eurer Sicht realistisch oder nur ein Traum von Trent Alexander-Arnold? By the way, macht weiter so.
Ich glaube, dass es schon realistisch sein könnte. Also, das Ding ist halt, dass das sage ich immer wieder, Liverpool hat eine sehr gute Mannschaft. Wenn du jetzt jemanden holen willst, dann musst du schon in höheren Regalen denken, weil wer verbessert dich sonst noch? In der Breite, glaube ich, gibt es jetzt auch nicht so viel, dass dich jetzt irgendwie, haben wir gesehen bei Minamino, also ich glaube, wenn, dann bräuchtest du schon einen, der dir hilft. Also es könnte gut funktionieren. Was die Engländer zum Beispiel momentan sagen, ist, dass Mo Salah in dem aktuellen System, so wie es gespielt wird, überhaupt nicht mehr so richtig zum Tragen kommt bei Jürgen Klopp und dass da eben so ein Spieler, dass man Salah eben vielleicht eher nach vorne ziehen könnte und dann eben mit Sancho das Spiel machen könnte auf der rechten Seite. Könnte sein, könnte funktionieren. Ich weiß halt aber nicht genau, ob er das, also ob Jürgen Klopp das so sieht und ob die natürlich auch bereit sind, das Geld zu investieren. Ich glaube, wenn du den bekommen kannst, musst du es machen. Ich glaube, das ist ein No-Brainer. Also da, egal wer du bist.
Dann stellst du auch um. Für den stellst du um.
Stellst du um, genau. Und das ist eben genau das System. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Salah im Zentrum funktionieren kann, also auf jeden Fall. Weil mit diesem System, das sie eben spielen, dass da eben die Mannschaften gegen Liverpool stehen momentan sehr, sehr tief. Wenn du da so einen quirligen Salah drin hast, dann kann es schon funktionieren, dass du da eben mal vielleicht einen Foul ziehst oder auch mal einen Ball durchsteckst auf Sancho. Die finden sich immer irgendwie. Den Abschluss hat er. Also ich glaube, kann funktionieren. Die Frage ist natürlich, ob er das will und ob ob Jürgen Klopp vielleicht auch sagt, ich bin so bereit, das Geld auszugeben für diesen Mann. Ich glaube, wenn ich eine Position bei Liverpool aussuchen könnte, wo ich, also angenommen, ich wäre jetzt bei FIFA Trainer, das, was ich bei Liverpool machen würde, ich würde den holen. Also ich würde den, glaube ich, wirklich holen, weil der ist die Zukunft. Du hast dann auf, bist vorne auf Jahre hinweg gesetzt, du hast da einen überragenden Angriff und ja, ich wüsste jetzt keine Position, wo ich jetzt sagen würde, hätte ich jetzt mehr, da würde ich mehr Bock haben, den Spieler zu verpflichten als da, weil dann bist du wirklich safe und musst nicht mehr viel machen. Vielleicht im Mittelfeld noch einen, klar, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber das sind so die beiden Positionen, wo ich was sehe. Und also ich würde es versuchen.
Weil die Würfel sind ja noch nicht mal gefallen, ob der nicht vielleicht sogar bleibt, von dem einen oder anderen Trainer auch im Zentrum eher gesehen wird. Genau. Weiß man ja nicht, ob es nicht irgendwo einen gibt, der sagt, warum lasse ich den nicht von der 10 aus operieren zum Beispiel. Das wäre die Position, die ich deutlich lieber besetzt haben möchte, als irgendwas auf dem Flügel in der Offensive bei Liverpool. Aber also es ist nicht unrealistisch, das glaube ich nicht. Man würde jetzt irgendwie logischerweise, aber vielleicht darf man sogar auch gar nicht denken, wenn man jetzt sagen müsste, was ist wahrscheinlicher, dass er zu Chelsea, Manchester United oder vielleicht sogar auch irgendwie in irgendeiner kranken Welt könnte man sich City oder Newcastle vorstellen, wenn die den mit Geld überreden. Aber das wäre natürlich, also Chelsea und United, glaube ich, ist irgendwie nach allem, was man so gelesen hat, erstmal wahrscheinlicher aus unserer Sicht. Ja. Aber in Wahrheit ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gleich auf, vermutlich auch mit Liverpool, weil machen wir uns auch nichts vor, wenn die sich ernsthaft mit diesem Overall-Plan, den die da seit Jahren bemühen, um ihn bemühen, dann glaube ich, dass du dir das auch ernsthaft überlegst,
ob du das nicht vielleicht machst. Vor allem die Kontakte zu Dortmund sind da. Also ich glaube, das kann funktionieren. Dann kriege ich überhaupt 3% Konto oder Rabatt oder so Quatsch eingeräumt.
Also vermutlich kommt die Frage dann auch irgendwo aus einer gewissen Sympathie gegenüber Liverpool, weil also wir können dir jetzt nicht versprechen, dass das irgendwie klappt, so, aber es ist zumindest nicht ausgeschlossen.
Wenn er sagt, er will in die Premier League zurück, was ist denn naheliegender als Liverpool? Ja. Wenn du zu Chelsea gehst, kann es sein, dass du auf Rang 4 landest. Es kann auf jeden Fall sein. Kann sein,
ich glaube generell.
Es kann sein, dass du Sechster bist. Bei City weiß ich nicht genau. Erstens, er war dort schon, ja, und hat dort nicht, also wollte er unbedingt spielen. Damals ist Guardiola war jetzt nicht so unbedingt begeistert, ihn gleich reinzuwerfen, dann hat es ihm gereicht so quasi. Ich glaube, da sind die Verbindungen jetzt nicht die allerbesten mittlerweile. Und wo willst du sonst noch hin? Manchester United ist auch eine Wundertüte. Kann sein, dass er derjenige ist, der das ganze Puzzle da zusammenfügt und sie sind wieder plötzlich oben dran. Dann, aber bei Jürgen Klopp weißt du ganz genau, was du kriegst. Bei Liverpool weißt du, was du kriegst. Die Mannschaft ist top. Die sind Champions-League-Sieger, die sind Meister. Warum nicht? Also kann sein.
Generell, glaube ich, ist alles in den Top 6 denkbar. Arsenal halt nicht. Aber die gehören ja auch nicht mehr dazu. Daher.
Ist halt die Frage, ob du es machst. Das ist halt das. Also ob Liverpool sagt, die 150 Mille oder keine Ahnung, wie viel es dann sind. Vielleicht ist da jetzt auch Corona-Rabatt oder so. Ich weiß ja nicht genau, ob Liverpool es macht. Weil ich weiß nicht, das ist immer die Gefahr bei diesen Mannschaften, das meine ich jetzt nicht böse oder so, aber diese Krankheit des Erfolges, dass du eben sagst, wir sind ja eigentlich ganz gut, wir müssen jetzt nicht mehr. Ich glaube, dass du dich gerade jetzt, das ist so dieses Matthias Hammer-Prinzip, gerade im Fall des Erfolges noch mehr strecken musst, um eben da oben zu bleiben. Und das wäre eine Ansage und das wäre mit Sicherheit auch langfristig mit Sicherheit ein großer Schritt für Liverpool.
Bleibt auf alle Fälle ein Thema und ich glaube, ein Fragen-Podcast ohne Jadon Sancho, das ging ja auch nicht. Florista, wie weit kann Hasenhüttl Southampton in den kommenden Jahren entwickeln? Sehr knifflig. Ich glaube, also man muss es wie so oft von oben her rechnen und die ersten 6 Plätze sind, glaube ich, besetzt, plus minus einem, der reinrutscht. Und jetzt kommt Newcastle noch von unten dran geschoben mit viel Geld, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das heißt, die ersten 7 bis 8 Plätze, wenn Leicester so weitermacht, sind eigentlich schon besetzt. Und bei Southampton ist ja das ist ja das alte Lied, was ihresgleichen seit Jahren eigentlich haben. Wenn sie ordentliche Spieler reinwerfen und mal eine Breakout-Saison haben, dann wollen viele, viele Rollenspieler, also die Top-Spieler gehen dann und viele, viele Rollenspieler wollen bessere Verträge zu besseren Bezügen logischerweise, aber bringen nicht mehr Leistung und haben vor allen Dingen eben nicht mehr ihre Top-Spieler. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass Hasenhüttl plus minus einen oder 2 Ränge das macht, was am Maximum ist. Mehr wird auf Sicht nicht drin sein für Southampton. Ich sehe bei ihm, was er natürlich taktisch implementiert und so weiter, wie er als Typ er wirkt und wie er auch schon teilweise einfach auf jüngere Spieler setzt oder auch die ehemals hochgelobte Saints Academy wieder versucht einzubauen, da ist ja auch schon seit Jahren nichts mehr gekommen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich fürchte aber, dass Southampton nicht mehr an die Koeman-Pochettino-Zeiten rankommt, sondern ich glaube, das würden die aber auch ziemlich sicher einfach so unterschreiben, weil sie sind ja inzwischen realistisch genug, nachdem sie ein paar Mal fast auf dem Hintern gelandet werden. Wenn die einen sicheren Mittelfeldplatz garantiert hätten, dann müssen die das 1000-mal unterschreiben.
Also es hieß auf der Homepage mal, sie wollen bis zu 50% der Lizenzspieler aus der eigenen Jugend hochbringen. Das ist so das Ziel für die nächsten Jahre. Glaube ich, ist nicht mehr realistisch. Sie haben zwischen 2000 und 2016 34 Jugendspieler ihr Profidebüt geben lassen. Unter anderem Gareth Bale, Oxlade Chamberlain, Luke Shaw, James Ward-Prowse. Das ist echt schon beeindruckend. Der Campus ist überragend. War überragend, ja. Was das Problem ist, dass du natürlich, wie du eben gesagt hast, die Spielerverluste. Du musst jedes Jahr irgendwelche Spieler abgeben. Ja, Van Dijk, Sadio Mané, Wanyama, Schneider-Alain zum Beispiel, Shaw, Lallana, Lovren, Chambers, Cork, Lambert. Die musstest du alle abgeben. Das Problem, hast du seit 2014 fast 400 Millionen Euro eingenommen. Das ist eigentlich echt respektabel, muss man schon sagen. Überragend. Das Problem ist, du hast seit 2014 über 400 Millionen Euro ausgegeben. Und das ist das Problem, was ich immer so als, was man bei Werder Bremen ja auch so in der Bundesliga ein bisschen sehen kann. Die haben sich eigentlich, die wussten, dass sie eigentlich nicht da oben hingehören von den finanziellen Möglichkeiten her. Was haben sie gemacht? Gute Jugendspieler verpflichtet und die mit Gewinn verkauft und dann wieder die Mannschaft drumherum aufgebaut. Das hat jahrelang wunderbar funktioniert. Dann kam irgendwann die Generation Arnautović, Marco Marin und plötzlich hast du eben das, was du investiert hast, nicht mehr reinbekommen durch Verkäufe, sondern der Marktwert dieser Spieler ist eher sogar noch gesunken. Du hast die mit Verlust sogar noch verkaufen müssen teilweise. Und das ist bei Southampton momentan das gleiche Problem. Sie haben eben Spieler geholt, ja, wie Buffal, Gabbiadini, einen Jordi Klaasi zum Beispiel oder einen Shane Long oder sowas. Die haben halt keinen Gewinn abgeworfen. Ganz im Gegenteil, du hast die jetzt auf der Payroll, die verdienen viel Geld und du schaust halt blöd. Und das ist eben das große Problem. Was Southampton so ein bisschen versäumt hat, ist A, Jugendspieler zu generieren, die wirklich mit Gewinn abgestoßen werden konnten. Bale, Oxlade-Chamberlain und so weiter. Und die Einkäufe auch nicht weiterverkauft werden konnten. Ja, und dementsprechend stehst du da jetzt mit einer eigentlich durchschnittlichen Mannschaft genau da, wo du hingehörst.
Du bist ja selbst in diesem, also wenn du Southampton als Entwicklungsteam siehst, was glaube ich auch im Idealfall so ist, dann bist du ja selbst unter diesen Entwicklungsteams in der Rangliste zurück, weil inzwischen selbst Leicester besser gesehen wird. Selbst Teams wie eben Wolverhampton auf ihre Art und Weise sind, haben die einfach den Rang abgelaufen. Und deshalb, glaube ich, ist Southampton mit Premier League-Status höchst einverstanden. Und es ist auch, passt auch. Vielleicht überrascht uns Hasenhüttl alle. Da scheint ja doch mehr Vertrauen zu genießen, als man so gedacht hatte.
Nach einem 1-9 oder was war es?
0-9. Ja.
Wenn du da immer noch da bist, das heißt was. Also muss man schon sagen.
Und er hat ja auch was bewirkt und so, aber ich fürchte halt, dass einfach nicht die Taschen tief genug sind, um die Spieler einzukaufen, die du halt brauchst, um in dieser Liga über 38 Spieltage oder je nachdem, wie lange es jetzt dauert,
vor allem, ganz ehrlich, hochzukommen. Also grauer als Southampton momentan geht es ja auch kaum. Also ich muss echt sagen, wenn ich die lese, dass ich die habe, kommentieren muss, das ist schon immer so ein bisschen, da ist ja kein Spieler, der raussticht, da ist nichts Besonderes, irgendwie was raussticht. Ich glaube, dass die Strahlkraft Southamptons auch schon mal größer war.
Nee, und so jemand, also wenn man jetzt mal final endlich weiß, wie gut Højbjerg sein kann, dann geht der ja auch noch beispielsweise. Ja, das ist ja auch klar. @Becker344 bei Twitter. Oh,
lieber Becker.
Zum Thema zukünftige Transfers der Top 6. Wurde die letzten Jahre zu wenig in die Defensive investiert? Der Van Dijk-Transfer war die Ausnahme, und richtige Abwehrchefs gibt es kaum noch. Wer könnte den Teams helfen? Ich glaube, das ist die Antwort auf die erste Frage schon. Es gibt halt einfach keinen, den ich jetzt sehe, wo ich sage, als Innenverteidiger, der auch noch in einem gewissen Alter, es gibt natürlich schon zwei, drei, aber die sind halt schon jenseits auch der 30 und eben schon in Top-Clubs, in Ländern, wo du auch vielleicht nicht unbedingt weggehst, also sprich Italien. Das ist ein Grund. Und der zweite Grund ist, glaube ich, dass ganz unterschiedliche Philosophien auch vorherrschen. Also United hat gedacht oder denkt, das ist auch vielleicht ganz richtig, ich habe immer geglaubt, dass Lindelöf die 1B-Lösung ist und du hast mit Maguire jetzt die 1A-Lösung. Also die beiden passen eigentlich zueinander. Mhm, richtig überzeugt es mich aber trotzdem.
Ja, klar,
aber, ne. Und Manchester City geht nochmal ein ganz anderes Prinzip. Der will ja, also der hat ja im Grunde zwei Clones nebeneinander stehen, die er idealerweise neben sich haben will. Stones und Laporte ist ja ein und derselbe Spieler. Im Grunde genommen so. Also natürlich mit ganz anderer Ausprägung inzwischen, aber so von den Anlagen her ein und derselbe Spieler. Das heißt, der kleinere Verteidiger, spielstärkere Verteidiger, Ball am Fuß, im Grunde eigentlich ein Mittelfeldspieler, der einfach nach hinten versetzt ist. Und von denen gibt's einfach generell weltweit ganz wenige. Also, schwierig. Ich wüsste, Koulibaly ist so der Einzige, bei dem ich sehe, dass der vielleicht sich noch verändert und der aktuell weiterhilft. Aber auch da gibt es Momente im Spiel, wo wir immer denken, nee, nee. irgendwie so richtig überzeugt es mich auch nicht. Es ist nicht Elite. Das ist Weltklasse, aber es ist nicht Elite. Und Van Dijk mit seiner Persönlichkeitsstruktur noch dazu.
Ja, bei dem hatte man ja auch Fragen. Also, das ist ja,
also nicht, wer ihn gesehen hat.
Genau,
also nicht, wer den Leute, die wirklich
hatten,
gesehen
hatten
hat.
Fragen. Und das ist eigentlich. Ja.
Klar, in diesem halben Jahr bei Southampton, wo er schon gar keinen Bock mehr hatte, so schön und
gut.
Aber in der Saison davor oder in den zwei Saisonen davor. Den Schulschrott
gibt es nicht. Sieht man. Also bei Maguire hat er auch Zeit gebraucht. Alle dachten, Michael Keane wieder bei Everton die Lösung. Also das ist
Es ist schwierig. Ich hab mal mit einem Kumpel diskutiert, ein ehemaliger Profifußballer, damals war er sogar noch, Van Dijk, als der noch bei Celtic war und der gesagt hat, in der Nationalmannschaft, was ist denn das für ein steifer Bock? Nee, schau nochmal hin. Das ist kein steifer Bock, der hat alles. Und der ist halt auch von seiner, so der hat eine Boss-Aura, die gibt es nicht. Die gibt es einfach so nicht nochmal, sehe ich nicht. Chiellini und so auf eine andere Art und Weise, aber dieses entspannte, autoritäre ist nur so bei ihm da. Und das ist, glaube ich, auch der Grund. Das ist bis heute Monster Coup, dass Liverpool einfach durchgezogen hat, den wirklich wollte. Aber wer würde helfen? Also bei City.
Ich glaube, Liverpool hat das große Problem jetzt nicht unbedingt momentan. Also die werden
dann älter. Gomez und Van Dijk, Jackpot.
Da hast du Lovren dahinter, also und Martin ist okay, also absolut okay. City, die haben einfach auch ein Problem, weil natürlich jetzt Stones und Laporte gleichzeitig verletzt waren. Die haben, glaube ich, die hätten alles, also zumindest auf dem Papier. Bei denen, glaube ich, ist das Problem eher zwischen den Ohren manchmal, zumindest bei Stones, der einfach Führungsspieler sein sollte, aber ich glaube, ein ziemlicher Quatschkopf ist, was man auch so hört. Kein böser Charakter, aber halt jemand, der so ein bisschen manchmal leichtsinnig ist. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen das Problem bei ihm gewesen. Laporte ist ja eigentlich, hat halt, glaube ich, in den großen Momenten einfach noch nicht bewiesen, dass er es kann. Der war dann eher der Schwachpunkt in der vergangenen Saison. Also, die brauchen auf jeden Fall jemanden, das wird man sehen, aber wer da jetzt die Lösung ist, das ist, kann so ein Koulibaly mit Sicherheit funktionieren.
Ja, ich kann mir vorstellen.
Ich glaube, bei Arsenal hilft gar keiner mehr. Hätte unter Emery gar keiner mehr geholfen.
Ich kann mir vorstellen, dass Guardiola so nach Leipzig mal guckt, was die beiden,
Upamecano
und Konaté machen. So, also ich finde zum Beispiel, so vom Typ her, spielstarker Innenverteidiger Todibo, dass er eigentlich eine Frechheit ist, dass Barcelona den immer noch gehen lassen will. Ich weiß nicht, was die schauen, aber genau diesen Spieler könnten die im Grunde brauchen. Ja. Oder auch so ein Umtiti, so ein spielstarker Innenverteidiger, der würde natürlich bei City brutal helfen. Das ist, glaube ich, schon klar. Einfach jemand, der mit dem Ball am Fuß
kann. Ob du auch da natürlich investierst. Ich meine, Laporte und Stones sind beide 25, glaube ich, oder ungefähr.
Ja, klar.
Das heißt, du hast eigentlich mit denen geplant die nächsten 8 Jahre.
Und dann aber auch immer die Frage, ob du nicht eher in Richtung eines Company gehst. Also, dass du jemanden willst, der ähnliche, was jetzt so die Charakteristika betrifft, ähnlich Van Dijk wäre. Und das ist eigentlich, also der einzige, ehrlich gesagt, weltweit in einem Alter, in dem du investieren müsstest. Und da haben sich ja alle die Zähne ausgebissen dran, ist De Ligt. Aus meiner Sicht, wo ich gesagt hätte, jo, das müsst ihr machen. Ansonsten fällt mir jetzt keiner ein, also auch nicht Upamecano, Konaté, wo ich wirklich sagen würde, okay, geh da hin und egal was kostet, leg es auf den Tisch. Auch im Übrigen bei Rafael Varane nicht. Also sehe ich auch nicht allein, so stark.
Dass bei Upamecano zum Beispiel trotzdem versucht wird, wenn das wirklich stimmt, dass Arsenal 80 Millionen geboten hat, zeigt ja, wie selten gute Innenverteidiger momentan sind, das muss man auch sagen.
Ja, und eben genau mit diesen Strukturen, weil wie gesagt, Varane wird mir arg glorifiziert. Also,
was glaubst du, was ein Christian Görns heute verdienen könnte? In der Zeit war überragend.
Kepa, @kepa171, auch einer, der immer treu Fragen stellt. Gedankenexperiment. Ihr dürft ein Premier League-Team eurer Wahl als Coach übernehmen. Top 6-Team, Mittelfeldmannschaft oder Bottom-Team. Welchen Fußball lasst ihr spielen? Ballbesitz im Barca-Style, Zerstörerfußball Mourinho? Gemein. Oder aggressives Umschaltspiel RB-Style? Bin gespannt. Also alleine, was er hier wem zuordnet, ist auch interessant. Finde ich, also nur mal ein Gedanken, Seitensprung, dass man Umschaltfußball als RB gebrandet wahrnimmt, ist, glaube ich, eine der größten Marketing-Errungenschaften dieses Jahrtausends. Also nur mal so, by the way. Das ist eigentlich relativ simpel. Ich würde, glaube ich, ein Bottom-Team übernehmen und dann einfach im Grunde eine Art Zerstörerfußball spielen lassen mit hier und da einfach Segmenten von Umschaltfußball, also dass du ja, genau, weil das ist, glaube ich, viel simpler als alles andere. Also du müsstest, um ein Top-Team zu übernehmen und da zu implementieren, ist viel, viel schwerer. Einfach Otto Rehhagel 2004 bei Griechenland
macht. Also das sind kleine Schrittchen, die du gehen kannst. Das sieht jemand, der genau hinschaut, sieht das sofort, dass da kleine Schrittchen gehen. Aber es ist schon sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wenn du so ein. Dann sieht man wieder zum Beispiel mal, was bei Watford passiert ist. Da hat aber wirklich Nigel Pearson gesagt, hey, ihr reißt euch jetzt zusammen, ihr stellt euch hinten rein, ihr versucht erstmal hinten sachlich zu stehen und dann schauen wir weiter, was passiert. Aber erstmal Disziplin und plötzlich haben die funktioniert, 5 Spiele am Stück, und dann kam halt wieder der Schlendrian. Aber im Grunde genommen, ja, so funktioniert's.
Es ist, glaube ich, viel, viel einfacher eben als alles andere reinzubringen. Du holst dir ein paar willige Leichtathleten sozusagen.
Ja, vor allem, also mein bestes Beispiel war ja Burnley. Ich meine, die hatten die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte mit absoluten Nicht-Fußballern. Warum? Weil es einfach sehr, sehr schwierig war, denen einen Punkt oder zumindest 3 Punkte abzuluxen. Die haben immer einen Punkt geholt. Und dann gehst du halt mal eigentlich ganz gut durch so eine Saison. Wenn du nichts kassierst und mal zumindest die Null hinten hast, ja, das ist in der Premier League schon mal sehr, sehr viel wert, weil ja, durch die vielen Spiele dann trotzdem immer wieder zu punkten, Respekt, also für so ein kleines Team war das schon sehr, sehr respektabel, hätte ich gesagt. Das war wirklich etwas Bahnbrechendes.
Ganz schwierige Frage von Carefree über Twitter, wegen der wachsenden Fehlentscheidungen bei den Spielern außerhalb des Feldes mit Social Media. Wunderschön formuliert. Früher war teilweise alles egal, Spieler konnten machen, was sie wollten, ohne gefilmt zu werden. Was denkt ihr, wie Fußball in Zukunft verändern wird?
Wie sich Fußball
das wäre. Oder wie sich, ja, vermutlich. Zum Beispiel Grealish, Barkley oder Salomon Kalou. Ohne den geht es ja dieser Tage auch nicht.
Ja. Das ist eine sehr zeitaktuelle Frage. Respekt.
Ja. Stockschwierig. Das ist ja im Grunde eine Art von, weiß ich nicht, Zukunftsforschung, die man da betreiben müsste. Also machen wir uns nichts vor, es wird irgendwann auch den Fußball-Influencer oder so in diese Richtung geben, die dann einfach noch, also gibt es ja schon auf eine Art und Weise, und es wird sicherlich immer weitergehen, es wird sich mehr verlagern auch noch. Ja,
wenn der Unterhosen macht, kaufst du die.
Ja, zu Recht. Aber die sind nix, kann ich euch sagen. Die sind echt nix.
Wer zugehört hat, der hat schon welche.
Naja, die sind nix. Die sind echt nix. Wobei ja auch da, es gibt unterschiedliche Jahrgänge und die sind auch unterschiedlich gut, aber im Grunde genommen, es liegt aber an der Firma, die sie produziert, ist nix.
Demnächst auch der Unterhosen-Podcast.
Und, also, hast gehört, ich habe in Schutz genommen, es liegt an der Firma. ich find's wirklich unheimlich, unheimlich schwierig. Ich denke, das wird sich noch mehr dahin verlagern. Also sowohl die Aufmerksamkeit als auch die Berichterstattung.
Ja, was wirklich schon zu sehen ist, ist, dass immer mehr Vereine ja auch versuchen, zum Beispiel die Deutungshoheit der Medien quasi auf sich selbst zu reflektieren, dass sie quasi eben versuchen, dass sie den Medien so wenig wie möglich Interviews geben und alles über die eigenen Plattformen versuchen. Ich glaube, dass das wahrscheinlich mehr kommen wird und dass dann wahrscheinlich irgendwann auch mehr die Vereine darauf hingehen, dass sie da irgendwelche Social-Media-Agenten den Spielern an die Seite stellen, die sagen, hey, du postest jetzt das, du postest jetzt nur das postest du bitte nicht mehr, und dass es da so Guidelines gibt. Ich glaube, das wird alles viel rundgelutschter, als es momentan noch ist. Dann einfach weil die Spieler einfach, sieht man ja, was passiert. Ich meine, Jack Grealish ist da auch selber schuld. Der Post teilweise halt, wie er besoffen irgendwo rumhängt oder sowas, ja. Ist ja klar, dass du sowas einfach vermeiden möchtest als Verein. Und wenn wir sehen, wo die Entwicklung bei den Interviews hingegangen ist, dass eben Spieler nur noch, also ich habe mal wirklich ein Interview gehabt mit einem Spieler, habe dann die Mitschrift verloren, habe dann einfach wirklich so quasi das aus dem Gedächtnis, so wie jetzt rausgeschrieben ist, kam einfach. Der hat zu mir gesagt, ja, super, genau so war das Interview. Und dachte mir so, aha. Also das war einfach teilweise auch nur geraten. Das war ganz am Anfang, eines meiner ersten Interviews. Weil die Spieler einfach immer dasselbe sagen.
Also vor 2 Tagen.
du weißt ja sowieso, was kommt. Also ja, wie wird das nächste Spiel? Ja, wird echt schwierig und das ist ein guter Gegner und so. Aber dass da jemand mal sagt, ich freue mich auf das Spiel. Ich glaube, gegen die haben wir Chancen, die liegen uns. Das gibt es ja gar nicht mehr. Und ich glaube, dass das Private dasselbe ist. Ich glaube, dass da einfach wirklich viele Vereine einfach kommen werden und das mehr oder minder versuchen, rund zu lutschen, es auf ihre Plattformen anzupassen und einfach den Spielern da irgendwelche Agenten an die Seite stellen, was ja immer mehr schon versucht wird. Auch. Ja. Und ich glaube, dass eben auch Firmen wahrscheinlich dahinter stecken werden und sagen würden, hey, poste mal bitte, dass du die
Unterhosen. Ja, das meine ich damit, genau. Also ich kann mir trotzdem vorstellen, also vielleicht gibt es sogar irgendwann sowas Abstruses mal, dass es einen offiziellen Kanal gibt und einen privaten Kanal von diesen Menschen, das gibt es wahrscheinlich sowieso schon.
Was dann sein kann, ist, dass vielleicht wirklich mal die Vereine auch Strafen aussprechen. Wenn du das und das postest, dann gibt es
ja.
das.
Und trotzdem auch da, auch da wird es wieder Gegenbewegungen geben von Leuten, kann die dann sagen, irgendwann, ich breche mal aus und twittere mal anders und dann geht es wieder anders. Aber es ist unheimlich, unheimlich schwer.
Da haben wir auch mal drüber gesprochen, was ja wirklich krass ist. Ich meine, wenn du heute, alle sagen immer, wir wollen Typen, die sollen ihre eigenen Sachen machen, die sollen so sein, wie sie sind und so weiter. Wenn du das mal machst, wir nehmen mal das Beispiel Sandro Wagner, der sagt einfach mal, Fußballer verdienen meiner Meinung nach zu wenig Geld, in Anführungszeichen. Ja. Was hast du da sofort davon? Die Bild-Zeitung, die Redakteure denken sich wahrscheinlich, ja, in manchen Punkten hat er mit Sicherheit recht. Trotzdem machen sie sofort die Schlagzeile, Sandro Wagner macht, und alle pissen sich natürlich an, weil sie sagen, wie kann er nur so etwas sagen? Und beim nächsten Mal, ob Sandro Wagner sowas noch, der wahrscheinlich schon, aber ein Durchschnittsspieler denkt sich wahrscheinlich, den Stress gebe ich mir nicht mehr, das poste ich nicht mehr, das sage ich nicht mehr. Komm, wir lassen es bleiben. Und dann kommen Philipp Lahm 2017.
Guckt euch mal, wenn ihr das, wenn man das nachvollziehen möchte, dieses Prinzip, dann guckt euch mal, ich glaube, das ist Sendung Nummer 5 oder 6 bei The Last Dance, also die Doku über Michael Jordans letzte Saison an. Da wird es nochmal recht gut aufgedröselt, dass er irgendwann keinen Bock mehr hatte, weil er gesagt hat, nee. Also als er dann zum Baseball gegangen ist, nee.
Nein. Du kriegst 17 Mal sagst du, ja, ich sag meine Meinung. Joshua Kimmich, bestes Beispiel. Der sagt ja nichts Hartes, eigentlich, und wenn du ehrlich bist. Sagt einfach nur.
Aber es ist natürlich im Fußballkontext ist knallhart.
Genau, ne? Aber wir haben da nicht gut gespielt. So, das war wahrscheinlich vor, in den 60er Jahren hätte der Beckenbauer wahrscheinlich, wenn der Mannschaftskamerad gewesen, gesagt, ja, du spielst doch selber den größten Scheiß, spiel auch den Ball quer, du, dann gewinnen wir das Spiel auch, keine Ahnung, was weiß ich. Und heutzutage heißt es sofort, um Gottes Willen und Skandal und Kimmich kritisiert alle und bla. Das ist einfach, das wird einfach alles auch hochgebauscht, das ist das große Problem. Das ist einfach dann die Zeitungen mit wenig Buchstaben und großen Buchstaben und viel Bildern, dann halt einfach daraus mehr machen als das. Warum? Weil da natürlich geklickt wird. Kimmich kritisiert Mitspieler. Und dass dann einfach meistens nur ein Satz drin steckt, wie wir haben einfach in der zweiten Halbzeit nicht so gut gespielt. Das muss man erstmal dann wirklich rausrechnen als Leser. Einfach mal reingehen und sagen, ja, das war ich gar nicht so wild. Aber viele machen es halt nicht. Denen bleibt halt nur im Gedächtnis, kritisiert Mitspieler, Skandal.
Ich verstehe nicht, was du gegen der Ass hast. Gut im Übrigen, dass ihr keine Fehlentscheidungen bei Social Media getroffen habt und uns folgt. Wenn ihr das nicht tut, holt es bitte nach.
Oh, jetzt
Click Rush Fums. Das ist auf sämtlichen Plattformen da euer Dings. Und ihr könnt dann eben auch zum Beispiel. Das kommt auch noch, da sind wir dran. Ihr könnt eben genau über diese Plattformen zum Beispiel an solchen Formaten wie jetzt hier teilnehmen, indem ihr da Fragen zum Beispiel drunter postet. Das hat gemacht 2020 Styling. Ich hoffe, du hast es gecheckt. Hi, mit dem Kussmund sogar. See my stories. Herzchen und das nächste kann ich nicht identifizieren. Das ist eine Länderflagge oder irgendwas. Valve hat sie den Hintern hingereckt. Hast du das gemacht? Hast du es gecheckt, ihre Stories?
Ja, natürlich. Jede Frau, die mit den Hintern. Nein, natürlich nicht. Das ist wieder so ein Bot. Keine Ahnung, aber wir wollten es euch trotzdem mal teilhaben lassen. Denn Bots sind natürlich die Zukunft. Vielleicht das wird, glaube ich, die Zukunft sein.
Das sind
Bots,
die. Ja, die Zukunft. Das sind die.
Das sind die da oben, die
Bots. Das sind die. Missy K90, auch so einer der Namen, wo ich immer nicht weiß, ob ich das richtig vorlese oder nicht.
Ja, ist ein R aus Mödling.
Euer Lieblingsessen.
Also, wie hat die andere geheißen, die vorher?
2020 Styling.
Ja, ich würde ganz gerne die vernaschen. Das wäre mein Lieblingsessen. Nein, das ist aber eine gute Frage. Das ist ja privat. Ich weiß es nicht. Mir fällt es nicht. Ich wüsste es nicht. Es gibt
ein Leberkäse natürlich.
Ein Leberkäse, das ist dein Lieblingsessen.
Nee, also, ja, ist schon. Nee, was ist mein Lieblingsessen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also es gibt bei uns in der Heimat, also wo wir herkommen aus Burghausen, an der österreichischen Grenze, gibt es eine bestimmte Soße, das ist so geheim, jetzt ist es jetzt auch nicht, die heißt Teufelssoße. Das ist ein Gemisch aus Mayonnaise, Ketchup und Paprikapulver, Edelsüße im Übrigen, und noch was ich aber nicht verrate, weil es bleibt mein Geheimnis. Kann ich inzwischen auch selber machen. Und diese Teufelssoße wird auf Putenfleisch gegrillt im Idealfall, aber kann auch gebraten sein, und Toast drauf gemacht und nennt sich dann Teufelstoast. Das esse ich tatsächlich sehr, sehr gerne, ja. Wenn auch sehr selten.
Macht er selbst und haut über dieses, das ist kein Spaß, wenn du das im Restaurant kaufst, nehmen die halt wahrscheinlich 3 Esslöffel und tun es drüber. Er haut 3 Tonnen drüber.
Das ist halt gehört.
Richtig eingematscht, und seine Freundin findet es nicht geil, weil er zu viel Soße drauf hat, und ich auch nicht. Habe ich beinahe mal übergeben.
Finde eigentlich
weil
niemand
zu viel
gut.
Soße drauf. Finde
eigentlich, glaube ich, niemand,
der es geht. Und immer so viel Soße drauf ist, deswegen. Sonst ist gut. Ja. Aber okay.
Burghauser wissen
aber
Bescheid.
Asiatische Nudeln gehen immer. Pizza geht immer, wir haben einen Pizzaladen in München gefunden, der macht so eine neapolitanische Art, das geht immer, Döner geht immer.
Ja, nee, immer. Weiß ich nicht, also doch, natürlich. Nee, immer finde ich nicht, also ich würde tendenziell immer,
Schnitzel geht immer.
Nee, doch. Also tendenziell würde ich immer tatsächlich, also was ich momentan sehr, sehr gerne esse, ich mache momentan selber, ich schäle gerne Süßkartoffeln und brate die. Und mach dann zum Beispiel Steak dazu. Das mache ich sehr gerne.
Das muss die Kachel von Fums werden. Das muss sie werden. Uli Hebel, ich schäle gerne Süßkartoffeln.
Ja, so gut. Das ist gesund. Geil. geiles, ist gesund.
Geiles Hobby.
Ich könnte ja auch noch Würztipps geben. Also ich muss ja auch ehrlich sagen, das
ich
gerne Rezept habe ich auch geklaut von einem Freund und Kollegen. Aber ist gut.
So soll auf deinem Grabstein stehen. Ich schäle gerne Süßkartoffeln.
Yannick 1899, Meinung zum französischen Ligaabbruch bzw. Wertung. Das ist sehr schwer, weil.
Haben wir schon mal gesprochen, glaube ich.
Also mehr ja, mehr. Ja, genau. Also wir haben es schon mal angeschnitten. Also von oben, vom Meister her, schön gibt den Meister. Also das hat mich ja so geärgert, weil die Spannung ist jetzt raus in der französischen Meisterschaft. Also das war ja ohnehin klar. Ich glaube, da kann man es ganz gut verorten, dass das passt. Und so richtig fair ist es, glaube ich, nicht, nee, weil du als Absteiger vielleicht sagst, ja super, ich hatte Paris Saint-Germain in meinem Spielplan drin zweimal, habe verloren, ihr hattet sie nur einmal.
Genau.
Toll.
Ja, genau, das hat man eben schon mal. Also es kann ja sein, dass irgendwie ein Team unten drin steckt und sagt, wir hätten jetzt halt, eigentlich nur die Teams aus unserer Tabellenhälfte, die hätten wir alle geschlagen und wären wir drin geblieben, der über uns vielleicht hätte Paris noch gehabt, Lyon noch gehabt, dann wäre vielleicht so, dann wären wir drin geblieben. Ist unfair, also ist ja nicht so, dass alle Mannschaften immer die gleichen Voraussetzungen haben und dementsprechend kannst du einfach, finde ich, nach 25, 30 Spieltagen kannst du einfach nicht abbrechen, also finde ich, ich finde es nicht fair, aber und ich bin mir ziemlich sicher,
mark ja, my words, OL klagt ja schon, ne?
Genau, da wird es Klagen geben, safe, ja. Also ich würde ich genauso machen, ehrlich gesagt.
Ja, das ist glaube ich, also
wenn du kannst es nicht richtig machen. Wenn du der absteigt und der ja. dann 50 Millionen weniger deswegen bekommt nächstes Jahr, keine Ahnung.
Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Im amerikanischen Sport gibt es ja sowas wie Strength of Schedule, wo ein Computer ja, sozusagen errechnet.
Gibt es auch in der Premier League gibt es auch. Habe ich bei Vorbereitungen von, ich weiß nicht wann, auch bekommen von der Premier League, dass da eben ausgerechnet wird, der Durchschnittsquotient,
Ja, genau, bei denen weiß ich es auch. Aber ich weiß halt nicht, ob es das generell gibt oder ob das irgendwie argumentiert. Aber ich meine, das würde sich ja auch nochmal verändern. Das ist ja nur eine Rechnung, die anhand jetzt datiert oder beziehungsweise von der letzten Saison. Aber es ist echt schwer. Auf der einen Seite, glaube ich, kann man ganz gut nachvollziehen, dass die sagen, komm, jetzt, wir wollen jetzt nicht jede Woche überlegen, geht das nicht. Wir lassen es einfach sein. Und auf der anderen Seite erwischt es eben zwei Absteiger, die mit hoher Wahrscheinlichkeit halt eben schon sagen,
ja, klar.
Wir hätten das Ruder noch rumgerissen, um es mal floskelhaft auszudrücken mit Bruno Labbadia.
Also fair finde ich es nicht, aber okay.
Um ehrlich zu sein, ich finde es auch, das ist sowieso ein ganz großes Thema. Ich finde es einerseits, würde ich mich drüber freuen, wenn es Fußball gibt, und andererseits ist es gerade einfach völlig egal. Auch okay. Und genauso geht diese Entscheidung auch hin. Geht es da weiter oder nicht? Das kann man aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven betrachten. Und in dem Fall ist das Erste tatsächlich, was mir auch in meinem Kopf kommt, ich weiß nicht, ob das so fair ist, dass dann wirklich ob du jetzt in Europa spielst oder nicht, naja, okay. Aber ob Mannschaften dann absteigen, das mag unter Umständen schon richtig bitter sein und weiß nicht. Abschließende Frage, die wir haben gar nicht mehr so lange und die können wir auch, glaube ich, kurz beantworten. Jonas Schmidt, ich nehme ihn auch nur rein, weil er öfter fragt und weil er das beste Profilbild bei Twitter hat, das es gibt. Hertha BSC ist deutsche Tiger King. Also das ist, glaube ich, ein Tweet von Alex Schlüter original gewesen, Kollege von mir von The Zone, aber ich muss ehrlich zugeben, Tiger King nicht gesehen und ich habe es auch nicht vor.
Me too.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, worum es. Also ich weiß so grob, um was es geht.
Aber auch da wieder mit Hertha BSC und so. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie er das letzte Mal gesagt hat, irgendein Soziologe, glaube ich, oder wenn alle auf einen hacken, habe ich keinen Spaß mehr drauf. Oder habe ich keinen Spaß mehr dabei. Und genauso geht es mir da jetzt auch. Also jetzt, mir ist es mit Hertha und mit Big City Club und die wollten ja und Jürgen Klinsmann und bla. Ich finde das ehrlich gesagt nicht mehr witzig.
Nee, weil ich finde es nicht. Kalu ist einfach doof.
Ja,
also um es jetzt mal ganz vorsichtig zu sagen, das ist einfach saublöd.
Der hat da zufälligerweise ein Hertha-Logo hinten drauf oder vorne drauf. Das gibt es bei anderen Vereinen auch. Und dann irgendwie alles gleich mit einem und das Hahaha Hertha. Das ist mir irgendwie ein bisschen
zu. Das heißt Ha-Ho-He.
Entschuldigung. Ja, das ist mir irgendwie. Ha-ho-he, Hertha BSC, ist mir zu viel.
Aber gesagt, was man sagen kann,
ist... Ich fand auch Tim Wiese Witze nicht witzig.
Heiko Westermann ist langweilig. Nicht witzig. Max Meyer ist Hans scheiße. Hans
Sapa ist das Schlimmste ever, weil das ist einfach nur, weil Leute, das ist total rassistisch, wenn du ehrlich bist, dass ein Afrikaner, der Hans heißt, dass die ihn alle witzig finden, weil der Hans darf nicht Hans heißen, so quasi.
Ja, zumal es, also in Namibia völlig normal ist, weil es da deutsche Kolonien gibt. Das ist kompletter Bullshit.
Ich finde es einfach überhaupt nicht witzig. Ja. Und das, also, das... weiß ich, ist einfach nicht mein Ding. Hahaha, Hans Zapper stand ja unter jedem Post irgendwo mal drunter. Hahaha, Tim Wiese stand unter jedem Post drunter. Ich finde sowas einfach nicht lustig.
Macht lieber Witze über Steve Bruce oder so. Das
könnt ihr euch ausweisen.
Das ist eine kleinere Zielgruppe.
Ja, ist einfach nicht so mein Ding. Wenn alle irgendwie, teilweise war ja Lothar Matthäus der Depp der Nation. Hallo, typisch Lothar Matthäus, typisch Fußballer. Hahaha, jetzt lieben den plötzlich wieder alle. Soweit muss man auch mal denken. Das sind immer Ausschnitte einer Situation. Heiko Westermann ist ein ganz normaler Typ und den irgendwie witzig zu finden. Ich find's nicht witzig. Aber okay.
Ja, es liegt, aber man muss es nochmal erklären. Genau. Also geistige Eigenleistung ist bei so Witzen immer ganz gut.
Es ist immer so mitlaufen. Das ist mir
aber
zu blöd.
Aber da gibt's ja viele. Was man sagen muss, was man auf alle Fälle sagen muss, ist, dass Facebook Live nie so relevant war wie bei Hertha. Also ganz seltsam, weil das ist eigentlich ein Medium, das nutzt ja kein Mensch mehr.
Die haben mit denen sicher einen Deal wetten.
Das nutzt kein Mensch mehr.
Die da oben sind Facebook und Hertha.
Die haben Corona, die haben Covid-19 erfunden, allen ins Gesicht gehaucht, damit Facebook Live wieder overgeht über Hertha BSC.
Genau.
Und blöderweise war halt das mit Klinsmann
schon vorher. Das Ganze nur über Windows-PCs, damit Bill Gates mitverdient. Das ist die Botschaft, die ihr mitnehmen solltet.
So, spätestens jetzt ist dieser Podcast von der Klippe gestürzt. Ja, was wollen wir noch sagen? Ist im Grunde eigentlich alles mit drin gewesen.
Also, es gibt jemanden, das müssen wir vielleicht noch sagen, es gibt jemanden, der uns überholt hat bei fußballerraten.de.
Was?
Ja, du wurdest überboten.
Also für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, wir haben ein eigenes Quiz gestartet dort. Ist, glaube ich, relativ simpel. fußballer-raten.de/clickrushbums. Lass mich nicht unterbrechen, sonst wird es schwierig zu hören. fußballer-raten.de/clickrushfumster haben wir ein eigenes Quiz gemacht, das musst du ja mal 20 nennen, die haben wir zusammen ausgesucht und wenn es da Interesse gibt von euch, dann stellen wir gerne sowas noch öfter zusammen. Macht das aber erstmal. Also ein paar sind schon, ich glaube, so die ersten 20 Ränge sind voll, soweit ich das gesehen habe. Es haben schon einige von euch gemacht.
Ja.
Wir können tatsächlich selber auch nicht sehen, wie viele das dann machen, weil es geht ja auch über den Server von fußballerraten.de und nicht über unseren.
Aber Mr. Hammer 81, ihr habt mich angeschrieben. Ich muss meine Instagram-DMs da durchsliden, wie man so schön sagt heute, neu, modern. Weiß aber nicht den Namen, ich weiß bloß den Username, ihr habt mir auf jeden Fall geschrieben. Herzlichen Glückwunsch, dass du ClickRushFunks überrundet hast. Not bad.
Das ist alles scheiße, weil der hat 12 Minuten 18 gebraucht und ich 5 Minuten 47.
Ja.
Ich werde mich hinsetzen.
Uli ist ein schlechter Verlierer.
Ja, ich bin einfach ein kompetitiver Charakter. Selbstverständlich zurückgeben.
Nee, du bist
Frechheit.
Du bist ein schlechter Verlierer, wie Jürgen Klopp über sich selbst auch sagt. Das bist du auch.
Absolute Frechheit. So, Stunde durch, Episode 21 auch. Vielen Dank für eure Fragen. Die rege Teilnahme. Ihr werdet selbstverständlich versetzt. Und jetzt im Ernst, bleibt gesund und habt Spaß, auch wenn es so ist, wie es ist.
Peace.